Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen für Sie.
Zahlenfresser. Über Möglichkeiten, die das Exaflops-Zeitalter bereithält. Zwillingsforschung. Digitale Repräsentanten werden auf Supercomputern aktiv. Kofferlösung. Mit Nomadic Node entstehen 5G-Netze für den Notfalleinsatz. Und das digitale Logbuch. Computertürme.
Number one, new on the top 500. Hooray!
Die neue Nummer 1 unter den Top 500. Hurra! Es ist ein Exaflop. Und sie geht an das Wissenschaftsbüro des amerikanischen Energieministeriums. Im Oak Ridge National Lab steht das System Frontier mit 1,1 oder 2 Exaflops im LINPACK-Vergleich.
So stellte der Computerwissenschaftler Horst Simon die neue Nummer 1 auf der Liste der schnellsten Supercomputer der Welt am vergangenen Montag im Rahmen der Internationalen Supercomputerkonferenz für Höchstleistungsrechnen in Hamburg vor. Ja, die Fachwelt feierte Frontier, den Supercomputer von Hewlett-Packard Cray, als den ersten Exascale-Rechner. Dabei wurde doch die Grenze von 1 Trillion Rechenoperationen, also Exaflops, schon vor 4 Jahren gebrochen. Peter Welchering, ein Widerspruch?
Ja, nicht direkt. Es kommt immer darauf an, wie man misst. Das ist ja häufig so. Vor 4 Jahren, da ist die Exaflops-Schallmauer vom amerikanischen Summit-Rechner durchbrochen worden. Aber das war eben mit dem Benchmark für Anwendungen künstlicher Intelligenz, also dem berühmten HPL-AI. Und nach diesem Benchmark, da bringt der Frontier sogar 6,8 Exaflops. Nach dem Standard-Benchmark für Supercomputer, nämlich dem doppelt genauen LINPACK-Benchmark, da bringt Frontier eben 1,1 Exaflop und soll bis zum Ende des Monats auf 2 Exaflop ausgebaut werden. Der Unterschied zwischen diesem AI-Benchmark oder auch KI-Benchmark genannten Benchmark und dem doppelt genauen LINPACK-Benchmark, der liegt eben in der Rechengenauigkeit. Je genauer das Rechenergebnis sein soll, desto langsamer wird der Rechner. Und deshalb ist der Frontier-Supercomputer so euphorisch begrüßt worden. Der verbindet nämlich Anwendungen künstlicher Intelligenz und Anwendungen virtueller Realität mit Konstruktionsanwendungen, die eben sehr, sehr hohe Rechengenauigkeit erfordern. Und genau deshalb erwarten die Experten, dass Frontier auch die Entwicklung digitaler Zwillinge massiv voranbringen wird.
Und das ist ein Thema, das auch die Supercomputer-Konferenz dieser Woche mit der Vorstellung der Top-500-Liste in Hamburg ziemlich bestimmt hat. Der digitale Zwilling. Die Hoffnungen, die sich auf diese Technologie richten, die Risiken und warum für den digitalen Zwilling Exaflops-Maschinen so wichtig sind, das haben wir einmal zusammengestellt.
Durch Häuser zu gehen, die noch gar nicht gebaut sind. In Autos zu sitzen, die noch im Design sind, aber schon mal das Fahrgefühl zu testen. Mit virtueller Realität ist das schon lange möglich. Ganze Landschaften entstehen da, die User per Datenbrille sehen. Bewegen Sie sich in dieser Landschaft, rechnet ein Computer blitzschnell die nächsten Bilder aus, die auf die Datenbrille oder in die Cave, in die Datenhöhle projiziert werden. Doch Exascale-Rechner können noch mehr. Sie stellen neue Häuser und Autos nicht nur virtuell dar, sondern können sie auch gleich durchkonstruieren. Was jetzt auf der Datenbrille zu sehen ist, kann direkt an die Roboter in der Fertigungsstraße weitergegeben werden. Der digitale Zwilling macht's möglich. Raf Liberidian vom Prozessorhersteller Nvidia erläutert das so.
We end up with a physical world.
Wir verstehen die physikalische Welt im Wesentlichen als eine Kopie der virtuellen Welt, die wir zuerst erschaffen haben. Das ist der digitale Zwilling. Der digitale Zwilling wird zuerst geboren, dann erschaffen wir den physischen. Aber damit endet es noch nicht. An dieser Stelle weichen die Zwillinge in den meisten Fällen voneinander ab. Wir vergessen die digitale Originalversion und wir ändern die physische Version. Dann geraten sie aus dem Takt und hören auf, Zwillinge zu sein.
Im ungarischen Debrecen entsteht die erste Autofabrik als digitaler Zwilling. Michele Melchiori, in der BMW-Gruppe für die Produktionsplanung zuständig, steckt tief in den Details der Twin-Fabrik.
Das wird die erste Fabrik, bei der wir lange vor Beginn der Autoproduktion einen vollständigen digitalen Zwilling haben werden. Das erste Auto wird im Jahr 2024, also in 2 Jahren, aus der Fabrik rollen. Aber die Fabrik als solche ist schon zu 80% fertig.
Nach dem digitalen Zwilling der Autofabrik entsteht also der physische Zwilling. Damit die beide auch Zwillinge bleiben, also nicht aus dem Takt geraten, müssen sie synchronisiert werden. Rev Liberidian.
Jetzt geht es um den Mechanismus, mit dem wir die beiden miteinander verbinden können, mit dem wir alle Änderungen erkennen können, die innerhalb der physischen Version passieren oder den gesamten Zustand in dieser Welt durch Sensoren erkennen können, durch die Controller, die wir verwenden. Und sogar durch die Menschen, die in diesen Welten agieren und sich in der digitalen Welt widerspiegeln.
So können verschiedene Produktionsweisen durchsimuliert werden. Die Konstruktionsdaten für die Fabrik liegen sofort vor, sodass sie sehr schnell gebaut und eingerichtet werden kann. Änderungen der Einrichtung werden auch immer am digitalen Zwilling vorgenommen. Mit ihm können dann weitere Optimierungen der Fabrik simuliert werden. Diese Simulationen funktionieren nicht nur in einer Fabrik, sondern auch im Städtebau zum Beispiel.
Machen Sie Experimente und sehen Sie, was passiert, wenn Sie Ihre Stadt ändern. Ändern Sie die Stadt, ändern Sie die Straßen und das Verkehrssystem, die Schilder, und Sie sehen, was passiert. Sie finden die beste Lösung, die Sie tatsächlich umsetzen möchten.
Die Einsatzgebiete für digitale Zwillinge sind also sehr gestreut. Welche Bereiche haben denn auf der Supercomputerkonferenz die höchste Aufmerksamkeit bekommen, Peter?
Ja, zum einen tatsächlich die Autofabrik. Da wurde viel darüber diskutiert, das wurde auch ein bisschen bestaunt. Aber dann ging es auch über digitale Zwillinge von Patienten. Darüber wurde intensiv diskutiert, hier vor allen Dingen in der Tumortherapie. Da wird vom Erbgut über die Laborwerte bis hin zur Krankheitsgeschichte eben ein digitaler Zwilling des Patienten erzeugt. Und an diesem digitalen Zwilling werden dann Medikamente und Therapien erprobt. Und nach so einer durchsimulierten Therapie lassen sich dann eben die Erfolgsaussichten einer bestimmten Behandlung berechnen.
Bei solchen digitalen Zwillingen müssen ja die Computerwissenschaftler immer sehr intensiv auch interdisziplinär arbeiten.
Das stimmt, da werden in der Tat interdisziplinäre Teams benötigt. Beim digitalen Zwilling in der Tumorbehandlung etwa, da gibt es ein Team aus Onkologen, Pharmakologen, Molekularbiologen und Informatikern, die arbeiten da zusammen. Beim digitalen Zwilling einer Autofabrik sind das dann beispielsweise Produktionsplaner, Maschinenbauer, Designer und Materialwissenschaftler.
Es wird ja schon seit einiger Zeit darüber diskutiert, wie stark digitale Zwillinge die Produktion, das Gesundheitswesen, aber auch politische Prozesse verändern werden. Wie wurde das von den Supercomputerfachleuten gesehen?
Ja, da habe ich tatsächlich oft das Narrativ gehört, dass die Exascale-Rechner mit ihren Möglichkeiten bei der Entwicklung von digitalen Zwillingen eben die Medizin, die Städteplanung und die Produktion tatsächlich revolutionieren werden. Bisher war ja der Schritt von der Entwicklung, auch unter Beteiligung von Techniken virtueller Realität, eben bis hin zur Konstruktion doch noch ziemlich groß. Also da musste viel umgesetzt werden, da musste neu berechnet, neu konstruiert werden. Und das geht eben jetzt sehr viel einfacher, denn dank der hohen Rechengenauigkeit, bei hoher Rechengeschwindigkeit, können die Exascale-Rechner das, was da designt wurde, direkt in Konstruktionsdaten umsetzen. Der Frontier-Rechner bringt da aktuell beispielsweise bei doppelter Lindbeck-Genauigkeit eben 1,1 Exaflops. Und bis zum Monatsende soll das ja durch zusätzliche Racks auf 2 Exaflop ausgebaut werden. Und dann muss man sehen, diese Konstruktionsrechnungen und Berechnungen, die waren immer ein Gebiet, auf dem europäische Supercomputerentwickler führend waren. Und da stammen auch tatsächlich wegweisende mathematische Modelle aus Europa.
Eröffnen sich denn mit den Exascale-Maschinen für die europäische Computerwissenschaft auch neue Perspektiven?
Für die Informatik insgesamt gilt das wohl. Ja, das muss man so sehen. Erste Ankündigungen dazu gab es ja auch schon im Umfeld und auf der Supercomputerkonferenz selbst. Also beispielsweise HP wird eine wesentliche Supercomputerfertigung und Entwicklung in Tschechien aufbauen. NTT baut ein Rechenzentrum in Spanien und IBM verstärkt die Supercomputerentwicklung am Standort Rüschlikon. Da passiert also gerade sehr viel. Allerdings läuft die europäische und läuft die deutsche Forschungspolitik dieser Entwicklung immer noch so ein bisschen hinterher. Und so beklagen sich dann auch ziemlich viele Entwickler, Computerwissenschaftler auf der Konferenz, dass die Grundlagenforschung für die mathematische Modellierung, die vor so 20 Jahren in Deutschland mal ganz, ganz vorne lag, dass die eigentlich viel zu wenig gefördert wird.
Peter, China und Russland haben ja dieses Jahr an der Supercomputerkonferenz zum ersten Mal nicht teilgenommen. Wie wurde das denn bewertet?
Ja, schon mit einem gewissen Bedauern, denn China hat ja schon 2 Exascale-Systeme seit einiger Zeit in Betrieb und da wäre Austausch über bestimmte Modellierungen eben doch sehr erwünscht gewesen. Das hatten auch einige Computerwissenschaftler gehofft. Und auch, was aus den Feiteng-Prozessoren für Exascale-Rechnern geworden ist, darauf waren viele Experten schon, ja, gespannt, muss man sagen. Aber so wurde eben auch nicht über die Weiterentwicklung Weiterentwicklung der Lomonosow-Supercomputer berichtet. Die russische Entwicklungsfirma, die das für die Moskauer Universität macht, die steht ja auch auf der Sanktionsliste der USA und Europas. Und das wird sich sicherlich sehr hemmend auf die Weiterentwicklung der Lomonosow-Klasse auswirken. Die aktuelle politische Lage, die hatte eben auch auf der Supercomputerkonferenz direkte und bemerkbare Konsequenzen.
Über die internationale Supercomputerkonferenz für Höchstleistungsrechnen diese Woche in Hamburg berichtete Peter Welchring. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Hannover Messe, die fand diese Woche nach 2 Jahren wieder als Präsenzveranstaltung statt, auch wenn längst nicht mehr so viele Aussteller und Besucher auf das Messegelände kamen. Viele von ihnen haben nämlich nur virtuell teilgenommen. Und da war die Digitalisierung und Virtualisierung der Produktion genauso wie auf der Supercomputerkonferenz ein Riesenthema. Eine der Schlüsseltechnologien dafür ist ja auch das neue Mobilfunknetz 5G, mit dem Maschinen und Geräte innerhalb und außerhalb der Produktion flexibel, weil drahtlos und trotzdem zuverlässig und schnell vernetzt werden können. Was aber, wenn aus welchem Grund auch immer das Netz fehlt? Für diesen Fall hat das Fraunhofer-Institut Focus aus Berlin eine flexible Lösung aus dem Koffer vorgestellt, die sie auch schon in den Wäldern Brandenburgs mit der Feuerwehr zusammen erprobt hat. Das System heißt Nomadic Node und Projektleiter Marc Emmelmann hat es mir erklärt.
Unsere 5G Plus Nomadic Node ist ein komplettes System, mit dem man in sehr kurzer Zeit, in wenigen Minuten, ein temporäres, lokales, nicht öffentliches 5G Campusnetz aufbauen kann. Als Beispiel, wenn eine entsprechende Netzabdeckung an Orten benötigt wird, wo es gar keine oder nur eine schlechte Mobilfunkabdeckung gibt, oder auch wenn man für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum ein leistungsstärkes 5G-Netz in Ergänzung zum öffentlichen Mobilfunknetz benötigt.
Das heißt also, das ist sowas wie ein Mobilfunknetz tatsächlich aus dem Koffer?
Genau, man kann sich das wirklich vorstellen. Es ist ein komplettes Mobilfunknetz, wie wir es auch von den großen Providern wie einer Telekom, einer Vodafone, einer Telefonica kennen, auf 2 kleinen transportablen Koffern installiert, die man im Feld ausstatten kann, um dort ein nomadisches, temporäres 5G-Netz aufzubauen.
Normalerweise wissen wir ja von Mobilfunknetzen, das besteht aus wahnsinnig vielen Mobilfunkmasten, die überall in der Gegend rumstehen und dahinter ist dann noch eine große Infrastruktur. Woraus besteht denn so ein Node, der für den Notfall oder für spontane Einsätze konzipiert ist? Was braucht man alles dafür, um so ein temporäres Netz aufzubauen?
Sie haben es angesprochen als Abgrenzung zu den großen Mobilfunkbetreibern. Die haben natürlich in ganz Deutschland ihre Antennenmasten verteilt und haben dann 1 oder 2 Rechenzentren, mit denen sie ganz Deutschland versorgen. Bei einem nomadischen 5G-Netz reden wir natürlich über einen viel kleineren Abdeckungsbereich, vielleicht von wenigen Kilometern oder hunderte von Metern, wenn man eine lokale Installation fährt. Deswegen ist es auch gar kein Problem, so ein komplettes 5G-Netz auf kleine transportable Computer-Server-Koffer zu installieren. Ganz konkret, unsere 5G Plus Nomadic Node besteht aus 2 robusten transportablen Server-Koffern, in denen die Komponenten alle eingebaut sind. Einmal ein Server, mit dem wir vor Ort die Daten direkt speichern und auch verarbeiten können. Das läuft so auch unter dem Begriff Edge Computing, um durch die Lokalität der Datenverarbeitung auch geringe Verzögerungen, Latenzen zu gewährleisten, als Abgrenzung zur zentralisierten Verarbeitung in einem Cloud-Rechenzentrum. Dann läuft auf diesem Server natürlich der Hauptbestandteil des 5G-Netzes. Das ist das Kernnetz von der Fraunhofer Focus mit unserem eigenen Open 5G Core, der die gesamte Kommunikation zu den Radiozellen hin steuert und die Anbindung zum öffentlichen Internet realisiert. Natürlich ist dann Bestandteil dieser Koffer auch noch die Funkzelle, die zum einen aus einer sogenannten Basisbandeinheit besteht, indem ich die Hauptverarbeitung der empfangenen digitalen Signale mache und dann außerhalb der Serverkoffer angeschlossen natürlich das Antennensystem, mit dem man dann eine entsprechende Funkabdeckung realisiert. Das an sich ist dann schon auf wirklich wenigen Quadratmetern realisiert, ein komplettes 5G-Netz mit einer Antennenmast, einer Funkabdeckung für den lokalen Einsatz. Das haben wir jetzt noch erweitert, insbesondere für Einsatzszenarien, in denen man halt keine Netzabdeckung hat, im ländlichen Bereich ist oder weltweite Einsatzszenarien hat, dass wir das System noch mit einer Satellitenanbindung ergänzen, um halt auch dieses autarke lokale 5G-Netz dann in die weite Welt zu verbinden und eine Internetverbindung je nach Anwendungsszenario nutzen zu können.
Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man so ein nomadisches Netz oder so ein kleines lokales Netz in Gebieten, wo es sonst keine Netzabdeckung gibt, aufbaut, dann ist das ja mit dem normalen öffentlichen Netz nicht verbunden. Mit wem will man da kommunizieren? Oder anders gefragt, wozu benötigt man dann überhaupt solch ein nomadisches Netz?
Ja, ich gebe einfach mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir nutzen die Nomadic Node in einem laufenden Forschungsprojekt, das Projekt Aladdin, zur Waldbrandbekämpfung in Brandenburg. Wir haben bei uns ganz konkret in Deutschland im Raum Brandenburg die Situation, dass wir eben noch keine breitbandige 5G-Netzabdeckung im Waldgebieten, im ländlichen Raum haben. Und dort insbesondere die Feuerwehr vor der Herausforderung steht, die Kommunikation im Team vor Ort zu den Einsatzkräften als auch zu selbstfahrenden Robotern, Löschrobotern realisieren zu müssen. Löschroboter werden wirklich benötigt, da wir immer noch sehr, sehr viele Waldgebiete haben, die munitionsbelastet sind. Und wenn es zu Waldbränden kommt, dort die Feuerwehr ihre Leute gar nicht hineinschicken kann, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, man benötigt ein Kommunikationsnetz, mit dem man hier ganz konkret zum Beispiel Löschroboter aus der Ferne steuern kann, mit dem man Drohnen anbinden kann, die dann Videos von dem Waldbrandgebiet zur Erfassung der Gesamtlage an die Einsatzzentrale weiterleiten. Und genau dafür kam die Feuerwehr halt auf uns zu und hatte das als ersten Einsatzszenario. Und so kam die Idee auf für First Responder, für die Einsatzkräfte, ein nicht öffentliches nomadisches 5G-Netz zu bauen, das wirklich vor Ort im Einsatzgebiet in kürzester Zeit aufgebaut werden kann. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Einsatzgebiete. Also beispielsweise hatten wir im Rahmen des Festival of Lights 2019 eine Veranstaltung, wo wir ein lokales 5G-Netz aufgebaut haben, um 360-Grad-Videokameras, die über den Bebelsplatz verteilt waren und an der Humboldt-Universität waren, anzubinden, um 360-Grad-Videos vom Festival of Lights streamen zu können und entsprechend eine gute Qualität zu haben, um die Videos live aufzuzeichnen.
Nehmen wir mal das Beispiel des Löschroboters. Was schon ein bisschen seltsam anmutet, ist ja, dass man erstmal ein sehr komplexes Mobilfunknetz aufbauen muss, um dann einen Roboter zu steuern, den man ja eigentlich auch über eine ganz normale Funkfernsteuerung steuern könnte.
Jetzt muss man an der Stelle sagen, wir reden bei so einem Ad-Hoc-Campus-Netz von einer eingeschränkten Komplexität. Also um mal so ein Gefühl zu kriegen, das komplette 5G-Kernnetz würde von der Größenordnung her auf dem Laptop, an dem Sie jetzt vielleicht gerade sitzen, um das Interview aufzuzeichnen, funktionieren. Also wir reden hier nicht von einer hohen Komplexität und auch die entsprechenden Funksysteme sind natürlich in geringerer Stückzahl an so ein Netz angebunden, um ein lokales, nomadisches Campusnetz zu realisieren. Der Vorteil ist hier an der Stelle ganz klar, wir haben heute Standardkomponenten, 5G-Standardkomponenten, die in der Lage sind, solche anspruchsvollen Einsatzszenarien zu erfüllen. Die Standardkomponenten sind weltweit millionenfach in unterschiedlichen, ich sag mal, Dimensionierungen im Einsatz getestet und auch dementsprechend zuverlässig zu akzeptablen Kosten verfügbar. In dem Moment, wo ich auf spezialisierte Funkanbindungen gehe, brauche ich ja auch im Hintergrund wieder eine Software, die mehr als nur die reine Funkschnittstelle zur Verfügung stellt, die im Endeffekt in der Lage ist, meine Applikationen, mit denen ich die Löschroboter steuere, auch wieder über das Internet, das IP-Protokoll anzubinden. Das heißt, ich hätte bei einer sehr spezifischen Eigenentwicklung enorme Entwicklungs- und Testkosten, die ich mir einfach sparen kann, wenn ich frei verfügbare Commercial-of-the-Shelf-Systeme einsetze. Und das ist natürlich ein großer Vorteil an der Stelle. Was auch noch hinzukommt, dass natürlich insbesondere die Einsatzkräfte jetzt Löschroboter oder Kampfmitteleinsatz sowohl in Gebieten tätig sind, in denen sie auf eigentlich keine Infrastruktur zur Kommunikation vorfinden und dort die Möglichkeit haben müssen, sich selber Kommunikationsinfrastrukturen zu schaffen, aber natürlich auch mit denselben Geräten beispielsweise im städtischen Bereich tätig sind. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn im städtischen Bereich ein entsprechendes 5G-Netz existiert, mit genau den gleichen Endgeräten, nicht das nomadische Netz, sondern halt das 5G-Netz, was von einem Provider im städtischen Raum existiert, sofort zu nutzen. Also die Flexibilität ist einfach extrem hoch und auch der Kostenfaktor spielt da eine Rolle.
Ein Mobilfunknetz aus dem Koffer, darüber sprach ich mit Marc Emmelmann von Fraunhofer Institut Focus in Berlin.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 7-28-07.
Was waren das für naive Zeiten, als Computer unterm Schreibtisch standen, Telefone in den Hosentaschen steckten und Tablets auf dem Schoß lagen? Dann kamen die Überschwemmungen und die Inseln versanken und mit ihnen die Computer, Tablets und Smartphones. Viele dachten, dass es ein Zeichen der Zeit, vielleicht auch ein Zeichen des Himmels, nämlich dass Computer Teufelszeug sind und wir Menschen uns auf das Eigentliche besinnen sollten. Was aber könnte das Eigentliche sein, da unsere Freunde in Hongkong und Malaga nicht mehr erreichbar waren? War das Eigentliche nicht gerade, dass wir uns über Videotelefonie unterhalten konnten, zu dritt oder zu sechst oder zu zehnt? Inzwischen geht das bekanntlich wieder mittels der Computertürme, die über das viele Wasser und das wenige Land verteilt stehen. Aber die Schlangen beim Anstehen sind leider sehr lang. Wir wollten mit unseren Cousinen chatten, mussten dafür 3 Stunden am IT-77-Funkturm anstehen, vergebens, denn unsere Cousinen schaukelten bei hohem Seegang in ihrem Wassertaxi Richtung ihrem PC-Turm und sie kamen an dem Tag gar nicht an. Nun könnte man denken, die Kinder, die immer so scharf aufs Computerspielen waren, scheuen das lange Warten an den PC-Türmen und lernen stattdessen Kühe per Hand zu melken und Polynome auf Papier auszurechnen. Großer Irrtum. Sie stehen so früh auf, dass sie noch vor der Schule 1 Stunde in Ruhe hoch über den Dächern spielen können. Und am Nachmittag zieht es sie wieder dahin. Zum Abendessen sind sie endlich zu Hause und erzählen uns, wie man das Polynom ohne Computer und ohne Papier berechnen kann, nämlich im Kopf. Und wie die Hand sich beim Melken der Kuh bewegen muss, nämlich in Wellen. Zeigt ihr uns das mal in Wirklichkeit an einer richtigen Kuh? Fragen die Kinder. Damit haben sie uns kalt erwischt.
Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte Nutzer über IP-Adressen identifizierbar machen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die SPD-Politikerin wirbt für eine Speicherung von IP-Adressen im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Das sei unbedingt erforderlich, um die Identität von Tätern zu ermitteln, Netzwerke aufzudecken und andauernde Missbrauchstaten zu stoppen, sagte Faeser am Freitag zum Abschluss der Innenministerkonferenz. Kein Täter dürfe sich sicher fühlen vor Strafverfolgung. Nötig sei ein maximaler Ermittlungsdruck. Täglich würden 49 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs. Eine solche Situation könne eine Gesellschaft nicht hinnehmen, so die Ministerin.
In Deutschland gibt es 2,6 Millionen aktive Glasfaseranschlüsse.
Die Nachfrage nach Internetverbindungen mit höheren Bandbreiten hat laut Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr weiter angehalten. Bis zum Dezember stieg die Verbreitung tatsächlich gebuchter Glasfaseranschlüsse auf rund 2,6 Millionen. Das sind rund 600.000 mehr als der Bestand Ende 2020, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht 2021 der Bundesnetzagentur. Eine Zunahme gab es auch bei Anfragen der Strafverfolgung. 2021 beantwortete die Regulierungsbehörde mehr als 24 Millionen Ersuchen nach Bestandsdaten über das automatisierte Auskunftsverfahren.
Das oberste US-Gericht blockiert ein Gesetz zur Online-Plattform.
Das Gericht hat damit ein Gesetz aus Texas verhindert, das die Löschung unter anderem von Hassrede und Gewalt bei amerikanischen Online-Plattformen lahmzulegen drohte. Das umstrittene Gesetz verbietet Online-Diensten mit mehr als 50 Millionen Nutzern, gegen jegliche Meinungsäußerungen von Nutzern vorzugehen. Auslöser für das Gesetz waren Behauptungen von Konservativen, dass ihre Ansichten von Plattformen wie Twitter und Facebook unterdrückt würden.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Fake-Anrufen.
Betrüger nutzen offenbar derzeit die Rufnummer des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, um an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen. Die Behörde stellte klar, dass es sich nicht um einen Anruf des BSI handelt und warnt vor diesen sogenannten Spoofing-Anrufen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die solche Anrufe erhalten, sollten diese sofort beenden. Das BSI hat sich mit der Bundesnetzagentur in Verbindung gesetzt und Strafanzeige gestellt.
Die Europäische Union will am 7. Juni einheitliche Ladekabel beschließen.
Die EU-Länder und EU-Abgeordneten stehen offenbar kurz vor der Einigung auf einheitliche Ladeanschlüsse für Smartphones, Tablets und Kopfhörer. Die Einigung sollte bei einem geplanten Treffen am Dienstag erfolgen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die neue Regelung zielt vor allem auf Smartphones ab. Eine Einigung etwa auf den weit verbreiteten USB-C-Anschluss dürfte vor allem Apple treffen.
Der Bundesgerichtshof schränkt Werbung im E-Mail-Postfach weiter ein.
Nutzer kostenloser E-Mail-Postfächer müssen ausdrücklich darauf hingewiesen werden, wenn Werbenachrichten automatisiert in der Liste der empfangenen E-Mails angezeigt werden. Dass sie sich nur allgemein damit einverstanden erklären, Werbeeinblendungen zu erhalten, um kein Entgelt für die Nutzung des E-Mail-Dienstes zahlen zu müssen, reicht nicht aus. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe geurteilt und seine Entscheidung diese Woche veröffentlicht.
Telegram gibt Daten an das Bundeskriminalamt weiter.
Der Messenger-Dienst arbeitet offenbar immer stärker mit deutschen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Das berichtet das Magazin Der Spiegel. Der offiziell in Dubai sitzende Betreiber Telegrams hat demnach entgegen anderslautender Versprechen an seine User in mehreren Fällen Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt herausgegeben. Es handelt sich den Recherchen zufolge um Informationen über Verdächtige aus den Bereichen Kindesmissbrauch und Terrorismus.
Sternzeit 4. Juni. Mit Karl Valentin und Liesel Karlstadt zum Mond. Der Flug zum Mond mit dem Raketenflugzeug hieß ein Bühnenstück, das die kongenialen Partner Karl Valentin und Liesel Karlstadt im Münchner Kolosseum aufführten. Im Jahr 1928, ein Jahr vor Fritz Langs berühmtem Film Frau im Mond. Valentin, ein gelernter Schreiner, hat dazu ein Flugzeug aus Holz gebaut, mit kleinen dreieckigen Flügeln und Propeller. Darin nimmt er mit seiner Frau im Mond Platz. Der sensationelle technische Ulk, wie das Plakat zur Aufführung versprach, begeisterte das Publikum. Im Himmelflugkommando wurden der Start und die Reise zum Mond als Trickfilm eingespielt, auf der Bühne gebannt verfolgt von Menschen an Fernrohren. Schließlich prallt das Flugzeug am Mond ab und es kommt zur Bruchlandung auf der Erde, die die beiden Protagonisten gut überstehen. Den Flügen zum Mond, die im Laufe dieses Jahrzehnts erfolgen sollen, könnte es ähnlich ergehen. Womöglich bekommen auch sie, im übertragenen Sinne, den Erdtrabanten nicht zu fassen. Ganz so einfach und unterhaltsam wie damals sind die lunaren Missionen heutzutage nicht mehr. In der Raumfahrt-Euphorie Ende der 20er Jahre brauchte man nicht viel. Die Voraussetzungen sind ja alle da. Mir san da, das Flugzeug ist da, der Mond ist da, sagte Liesel Karlstadt kurz vor dem Abheben. Der ulkige Mondflug lässt sich noch heute nachempfinden. Das Bühnensetting von Valentin und Karlstadt ist im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg als begehbare Kulisse nachgebaut, inklusive hölzernem Raketenflugzeug.
Der Dialog mit Russland, ist er hoffnungslos oder alternativlos? Darüber wird gleich bei Streitkultur debattiert, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Und das war's von Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber war am Mikrofon.